Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 13. März. Wir lesen aus der Übersetzung Neues Leben, aus dem 4. Buch Mose, die Kapitel 19 und 20. Das Reinigungswasser. Der Herr sprach zu Mose und Aaron: Noch ein weiteres Gesetz des Herrn sollt ihr beachten. Lasst euch von den Israeliten eine gesunde, rotbraune Kuh bringen, die fehlerlos ist und der noch nie ein Joch aufgelegt wurde. Übergebt sie dem Priester Eleazar. Danach soll man sie vor das Lager bringen und in seiner Gegenwart schlachten. Eleazar soll seinen Finger in ihr Blut tauchen und es siebenmal in Richtung der Vorderseite des Zeltes Gottes sprengen. Anschließend soll die Kuh auf ihrem eigenen Mist vor den Augen Eleazars verbrannt werden, ihre Haut, ihr Fleisch und ihr Blut. Der Priester soll dann Zedernholz, Isop und kamsinrote Wolle nehmen und alles in das Feuer werfen, in dem die Kuh verbrannt wird. Daraufhin soll der Priester seine Kleider waschen und sich baden. Anschließend darf er ins Lager zurückkehren, er bleibt jedoch bis zum Abend unrein. Der Mann, der das Tier verbrannt hat, soll ebenfalls seine Kleider waschen und sich baden, auch er bleibt bis zum Abend unrein. Dann soll ein Mann, der rein ist, die Asche der Kuh nehmen und an einen reinen Ort außerhalb des Lagers bringen. Dort soll sie für die Gemeinschaft der Israeliten für die Herstellung des Reinigungswassers, das zur Entsündigung dient, aufbewahrt werden. Der Mann, der die Asche der Kuh gesammelt hat, soll seine Kleider waschen und bleibt bis zum Abend unrein. Diese Anordnung gilt für immer für die Israeliten und alle Ausländer, die bei ihnen leben. Wer einen Toten berührt, bleibt 7 Tage lang unrein. Am 3. und am 7. Tag soll er sich mit dem Reinigungswasser reinigen und ist dann wieder rein. Reinigt er sich jedoch nicht am 3. und am 7. Tag, so wird er nicht rein. Wer einen Toten berührt und sich nicht auf die vorgeschriebene Weise reinigt, verunreinigt das Heiligtum des Herrn und muss aus Israel ausgestoßen und getötet werden. Da er nicht mit dem Reinigungswasser besprengt wurde, bleibt er unrein. Folgendes Gesetz gilt, wenn jemand in einem Zelt stirbt. Jeder, der das Zelt betritt oder sich im Zelt befindet, ist 7 Tage unrein. Jedes Gefäß im Zelt, das nicht mit einem Deckel verschlossen war, ist ebenfalls unrein. Jeder, der auf freiem Feld einem Toten, menschliche Knochen oder ein Grab berührt, ist ebenfalls 7 Tage unrein. In diesem Fall soll man etwas von der Asche des als Sündopfer verbrannten Tieres in ein Gefäß füllen und lebendiges Wasser darüber gießen. Dann soll ein reiner Mann ein Büschel Isop nehmen, es in das Wasser tauchen und damit das Zelt, seine Einrichtungsgegenstände und alle Personen, die im Zelt waren oder mit einem Grab, menschlichen Knochen oder einem Toten in Berührung kamen, besprengen. Am 3. und am 7. Tag soll der reine Mann die unreine Person besprengen und sie so am 7. Tag entsündigen. Nachdem der Betreffende seine Kleider gewaschen und sich gebadet hat, wird er am Abend wieder rein. Jeder aber, der sich verunreinigt und sich nicht auf die vorgeschriebene Weise reinigt, soll aus der Gemeinschaft ausgestoßen und getötet werden, denn er hat das Heiligtum des Herrn verunreinigt. Da er nicht mit dem Reinigungswasser besprengt wurde, bleibt er unrein. Diese Anordnung gilt für die Israeliten für immer. Wer das Reinigungswasser versprengt hat, muss seine Kleider waschen, und wer das Reinigungswasser berührt, ist bis zum Abend unrein. Alles, was die unreine Person berührt, wird unrein, und jeder, der sie berührt, wird bis zum Abend unrein. Wasser aus dem Felsen. Im 1. Monat kam die ganze Gemeinschaft der Israeliten in die Wüste Zin und schlug das Lager bei Kadesh auf. Dort starb Mirjam und wurde begraben. In Kadesh gab es kein Trinkwasser, deshalb versammelten sich die Israeliten aufgebracht bei Mose und Aaron und machten Mose Vorwürfe. Wären wir doch nur zusammen mit unseren Landsleuten gestorben, als der Herr sie umkommen ließ. Hast du uns, das Volk des Herrn, in diese Wüste geführt, damit wir hier mit unserem Vieh sterben? Warum hast du uns aus Ägypten geführt und an diesen schrecklichen Ort gebracht? Hier gibt es weder Getreide noch Feigen, Trauben, Granatäpfel oder Trinkwasser. Mose und Aaron gingen von dem Menschenauflauf weg zum Eingang des Zeltes Gottes und warfen sich dort zu Boden. Da erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn, und der Herr sprach zu Mose: Nimm den Stab und ruf gemeinsam mit deinem Bruder Aaron die ganze Gemeinschaft zusammen. Redet dann vor den Augen der Israeliten mit dem Felsen dort, dann wird Wasser aus ihm fließen. Du wirst Wasser aus dem Felsen quellen lassen und allen Menschen und ihrem Vieh Trinkwasser geben. Da holte Mose den Stab aus dem Heiligtum, wie der Herr ihm aufgetragen hatte. Anschließend ließen er und Aaron das Volk vor dem Felsen zusammenkommen. Hört zu, ihr eigensinnigen Menschen, rief Mose. Was meint ihr? Werden wir euch Wasser aus diesem Felsen quellen lassen? Und Mose holte aus und schlug zweimal mit dem Stab auf den Felsen. Da strömte Wasser heraus, so dass alle Israeliten und ihr Vieh genug zu trinken hatten. Der Herr aber sagte zu Mose und Aaron: Weil ihr mir nicht vertraut und den Israeliten nicht meine Heiligkeit deutlich gemacht habt, sollt ihr mein Volk nicht in das Land führen, das ich ihnen geben werde. Der Ort bekam den Namen Wasser von Meriba, weil die Israeliten hier dem Herrn Vorwürfe gemacht hatten und der Herr ihnen seine Heiligkeit zeigte. Die Edomiter verweigern Israel den Durchzug. Von Kadesch aus sandte Mose Boten zum König der Edomiter und ließ ihm sagen: Deine Brüder, die Israeliten, lassen dir ausrichten: Du weißt, was wir durchmachen mussten. Unsere Vorfahren zogen nach Ägypten hinab und lebten dort eine lange Zeit. Doch die Ägypter misshandelten uns und unsere Vorfahren. Als wir dann zum Herrn um Hilfe schrien, erhörte er uns und sandte einen Boten, der uns aus Ägypten führte. Nun lagern wir bei Kadesch, einer Stadt an der Grenze deines Landes. Lass uns bitte durch dein Land ziehen. Wir werden weder deine Felder noch deine Weinberge betreten und auch kein Wasser aus euren Brunnen trinken. Wir bleiben auf der Straße des Königs. Wir werden weder nach rechts noch nach links abbiegen, bis wir dein Gebiet durchquert haben. Doch der König der Edomiter antwortete: Ihr dürft nicht durch mein Land ziehen, sonst ziehe ich euch mit meinem Heer entgegen. Da entgegneten die Israeliten: Wir werden auf der Straße bleiben. Wenn wir oder unser Vieh von deinem Wasser trinken, werden wir es bezahlen. Wir wollen nur zu Fuß durch dein Land ziehen. Doch der König von Edom blieb dabei: Nein, ihr dürft nicht hindurchziehen. Gleichzeitig zog er ihnen mit einem großen Heer gut bewaffneter Krieger entgegen. Weil die Edomiter die Israeliten nicht durch ihr Land ziehen ließen, waren die Israeliten gezwungen, einen anderen Weg einzuschlagen. Aaron stirbt. Die Israeliten verließen Kadesch und zogen zum Berg Hor. Dort, am Berg Hor, an der Grenze Edoms, sprach der Herr zu Mose und Aaron: Aaron wird in Kürze im Tod mit seinen Vorfahren vereint werden. Er soll nicht in das Land kommen, das ich den Israeliten geben werde, weil ihr euch beim Wasser von Meriba meinen Anweisungen widersetzt habt. Steig mit Aaron und seinem Sohn Eleasa auf den Berg Hor. Lass Aaron dort seine Priestergewänder ausziehen und zieh sie seinem Sohn Eleasa an. Dann wird Aaron sterben und im Tod mit seinen Vorfahren vereint werden. Mose tat, was der Herr ihm aufgetragen hatte, und sie stiegen vor den Augen der ganzen Gemeinschaft auf den Berg Hor. Auf dem Gipfel ließ Mose Aaron seine Priestergewänder ausziehen und zog sie dann Aarons Sohn Eleasa an. Danach starb Aaron auf dem Gipfel des Berges und Mose und Eleasa stiegen wieder hinunter. Als das Volk hörte, dass Aaron gestorben war, trauerten alle Israeliten 30 Tage lang um ihn. Aus der Übersetzung Das Buch lesen wir aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25, die Verse 1 bis 30. Die 10 Brautmädchen. Es gibt noch ein anderes Bild für die neue Wirklichkeit Gottes, die in diese Welt hineinkommt. Stellt euch eine große Hochzeitsfeier vor. 10 Brautmädchen hatten ihre Öllampen genommen und waren losgezogen auf den Weg, auf dem der Bräutigam vorbeiziehen musste, um seine Braut zu sich zu holen. 5 dieser Mädchen waren dumm und die anderen 5 waren schlau. Die 5 Dummen hatten zwar ihre Lampen mitgenommen, aber sie hatten kein Öl für den Nachschub bei sich. Die Schlauen aber nahmen außer den Lampen auch noch Behälter mit Öl mit. Als sich der Bräutigam verspätete, wurden sie alle vom Schlaf übermannt und schliefen ein. Aber mitten in der Nacht wurden sie plötzlich vom Lärm geweckt. »Auf, der Bräutigam kommt, geht hinaus, um ihn zu empfangen!« Da standen alle Brautmädchen auf und versuchten, ihre Lampen wieder anzuzünden. Da sagten die Dummen zu den Schlauen: »Gebt uns etwas von eurem Öl ab, denn unsere Lampen sind ausgegangen.« Aber die Schlauen antworteten: »Auf keinen Fall, denn dann reicht es auch für uns nicht mehr. Geht doch lieber zu den Geschäften und kauft euch dort etwas.« Da liefen sie fort, um Öl zu kaufen. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Brautmädchen, die bereit waren, zogen mit ihm zu dem Haus, in dem das Hochzeitsfest gefeiert wurde. Dort wurde die Tür fest verschlossen. Viel später kamen auch die anderen Brautmädchen dort an. Sie riefen: »Herr, Herr, öffne die Tür auch für uns!« Aber er antwortete: »Was wollt ihr überhaupt? Ihr seid mir völlig unbekannt.« Lebt also wachsam und voller Erwartung, denn ihr kennt den Zeitpunkt nicht. Die anvertrauten Silbermünzen. Das ist genauso wie bei der Geschichte von dem Mann, der in ein anderes Land zog. Er rief seine Mitarbeiter zusammen und übergab ihnen die Verantwortung für alles, was ihm gehörte. Dem einen vertraute er 500.000 Silbermünzen an, dem zweiten 200.000 und dem dritten 100.000, entsprechend der Fähigkeit jedes Einzelnen. Sofort danach verreiste er. Da setzte sich der, der die Summe von 500.000 Talern bekommen hatte, in Bewegung und fing an, damit zu arbeiten und konnte noch einmal dieselbe Summe dazugewinnen. In gleicher Weise gewann der, der 200.000 bekommen hatte, dieselbe Summe noch einmal hinzu. Und was tat der, der 100.000 bekommen hatte? Er ging hin, machte ein großes Loch in die Erde und versteckte darin das Silbergeld, das sein Herr ihm gegeben hatte. Es verging eine lange Zeit. Da kam der Herr wieder zurück und wollte ihre Abrechnung sehen. Da trat zuerst der vor, der 500.000 Münzen erhalten hatte, und legte die anderen 500.000 Münzen dazu und sagte: »Herr, du hast mir 500.000 Münzen übergeben. Schau mal, ich habe noch einmal 500.000 dazu verdient.« Da sagte sein Herr zu ihm: »Du bist ein guter und verantwortungsbewusster Mitarbeiter. Du bist mit dieser geringen Summe verantwortlich umgegangen. Ich werde dir jetzt etwas wirklich Großes anvertrauen. Komm herein, nimm teil an der Freudenfeier deines Herrn.« Da trat auch der heran, der 200.000 Silbermünzen erhalten hatte, und sagte: »Herr, du hast mir 200.000 Münzen gegeben. Hier, ich habe 200.000 Silbermünzen dazu verdient.« Da sagte der Herr zu ihm: »Du bist ein guter und vertrauenswürdiger Mitarbeiter. Du bist mit einer geringen Summe verantwortungsvoll umgegangen. Ich werde dir jetzt etwas wirklich Großes anvertrauen. Komm herein, nimm teil an der Freudenfeier deines Herrn.« Da trat auch der hervor, der 100.000 Münzen bekommen hatte. Der sagte: »Herr, mir ist klar, dass du ein Mensch bist, der über Leichen geht. Du holst dir da Gewinn ab, wo du nichts eingesetzt hast, und verlangst Einnahmen, wo du nichts investiert hast. Da bekam ich es mit der Angst zu tun und versteckte dein Geld an einem geheimen Ort. Hier hast du alles wieder.« Da sagte sein Herr zu ihm: »Du bist ein fauler und verantwortungsloser Kerl. Deine eigenen Worte beweisen das. Denn wenn du meinst, dass ich mir Gewinn holen will, ohne etwas einzusetzen, und Einnahmen erwarte, ohne investiert zu haben, dann hättest du zumindest mein Geld auf die Bank bringen können. Dann hätte ich wenigstens bei meiner Rückkehr meinen Einsatz zusammen mit den Zinsen wieder erhalten. Deshalb, nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der 1 Million Silbermünzen hat. Denn es ist so: Wer etwas besitzt, dem wird noch dazugegeben werden, so dass er mehr als genug hat. Aber dem, der nichts aufzuweisen hat, dem wird auch noch das, was er hat, weggenommen werden. Und diesen völlig nutzlosen Mitarbeiter werft ihn hinaus, dorthin, in die äußerste Dunkelheit, wo nur noch Trauer und Klage herrschen.« Aus der Übersetzung Das Buch, Psalm 56. Gebet in Gefangenschaft. Für den Musiker nach der Melodie »Die stumme Taube in der Ferne«, ein Miktam von David. Verfasst, als die Philister ihn in der Stadt Gat gefangen genommen hatten. »Wende dich mir doch freundlich zu, denn die Menschen drehten auf mir herum. Den ganzen Tag bekämpft mich einer und will mich unterdrücken. Den ganzen Tag drehten meine Feinde auf mir herum, ja, viele sind es. Sie bekämpfen mich in ihrem Hochmut. Doch gerade dann, wenn ich mich fürchte, setze ich mein Vertrauen auf dich, auf Gott, und sein Wort will ich loben. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann mir ein sterblicher Mensch schon antun? Den ganzen Tag verhöhnen sie meine Worte. Ihr ganzes Denken richtet sich gegen mich, mir zu schaden. Sie greifen mich an und lauern mir auf und beobachten alle meine Schritte, denn sie wollen mir das Leben nehmen. Sollten sie bei so viel Bosheit davonkommen? Lass die Völker in deinem Zorn niederstürzen, Gott. Mein Elend hast du dir gemerkt. So sammle doch meine Tränen in deinem Krug. Ja, ist nicht alles bei dir niedergeschrieben? Dann werden meine Feinde zurückweichen am Tag, an dem ich zu dir rufe. Das weiß ich bestimmt. Gott ist für mich. Auf Gott und sein Wort will ich loben, auf den Herrn, ja, sein Wort lobe ich. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann mir ein bloßer Mensch schon antun? Was ich dir versprochen habe, Gott, will ich erfüllen, meinen Dank will ich dir bringen. Denn du hast mein Leben dem Tod entrissen und meinen Fuß vor dem Fallen bewahrt. So werde ich mein Leben vor dir führen, o Gott, im Licht der Lebendigen. Aus der Übersetzung Neues Leben, Sprüche 11, Vers 8. Gott rettet den Gottesfürchtigen aus der Gefahr, aber den Gottlosen lässt er ins Verderben rennen.